Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Gleich am Anfang mal so eine kleine Vorwarnung. Wir haben lang überlegt, wann wir genau aufnehmen sollen. Vor Hintergrund Trainer, Erwartungen, Ankündigungen für die neue Saison und aber auch vor den Hintergründen, die wir so leider im wirklichen Leben haben. Wir haben heute den Montag, den 3.6. Ja, und ihr wisst alles, wir haben gerade mit der Hochwassersituation in Süddeutschland doch ja, einige Probleme um uns herum haben, die jetzt leider immer nicht den Fußball betreffen. Dann wissen wir selber jetzt nicht ganz genau, wann die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, auch live gehen wird. Heißt, wenn irgendwas verspätet sein sollte oder auch veraltet ist da bis dahin, seht's uns nach. Und auf der anderen Seite, alle, die diesem Hochwasser ausgeliefert sind und davon betroffen sind, wünschen wir viel Glück, viel gute Nerven dabei, dass auch nichts Schlimmeres passiert und allen Helfern ein Riesendank und großer Respekt dabei, dass ihr eure Mitmenschen in dieser Zeit zur Seite steht. Aber ich würde sagen, wir versuchen trotzdem positiv über die angenehmste Nebensache des Lebens zu reden in dem Moment und reden mal wieder über Fußball und innerhalb dieser angenehmsten Nebensache wahrscheinlich über den nervigsten und erfolglosesten Verein. Und es geht wieder über die Schanzer heute, um die Schanzer. Und heute haben wir tatsächlich den Bene mal wieder hier. Ich bin total überrascht, ich habe ihn gar nicht mehr erkannt. Gott sei Dank hat er sich nicht rasiert, sonst wüsste ich gar nicht mehr, wer er ist. Und der Martin, der ist auch hier. Servus, ihr beiden.
Hi, Marco.
Servus, was eine überragende Begrüßung.
Super, oder? Wunderbar. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das machen werde. Und ja, ihr habt gehofft, ihr habt die Saison überstanden, aber nein, Schanzer Zeitspiel ist wieder hier, um euch nochmal reinzureißen in diese wunderbare Saison, die uns zurückliegt. Ich glaube, genau so haben wir damals auch das Intro gemacht, vor einem Jahr. So haben wir auch alle gedacht, endlich ist es vorbei, aber nein, hier sind wir wieder. Und wir wollen doch einfach mal alles nochmal Revue passieren lassen, was passiert ist. Keine Angst, wir werden nicht im tiefsten Detail ins Versagen dieser Saison gehen, aber wir werden doch wieder aufarbeiten und auch hoffentlich ein bisschen humoristisch aufarbeiten, was so passiert ist. Und bleibt gespannt, es gibt natürlich auch dieses Jahr wieder unsere jährliche zweite Wortverleihung im Schanzer Zeitspiel.
Ab heute ist es quasi Tradition. Ne?
So funktioniert das in Ingolstadt. Ab dem zweiten Jahr ist schon Tradition. Mit was fangen wir an? Auf was habt ihr Bock? Ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Runde machen und sagen, hey, seid ihr zufrieden mit der Saison? Ist das das, was ihr erwartet habt? Ich glaube, wir haben vor der Saison alle ungefähr so gesagt, yo, ich glaube, im Aufstieg wird es nichts.
Ich glaube, wir waren uns so ein bisschen einig, dass man irgendwie mitspielen wäre nicht schlecht, aber wir sehen uns jetzt nicht in der Pole Position, zumindest für den Aufstieg, hatten wir, glaube ich, gesagt. Andererseits bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es eine der Vereine, die wir damals irgendwie oben gesehen haben, wesentlich besser abgeschnitten haben wie wir.
Ich glaube, 60 Dresden, Duisburg oder so. Kann das sein?
Also ich glaube, Sandhausen hatten wir auch, also hatte ich zumindest irgendwie oben auch mit dabei gesehen. Die hatten ja schon noch irgendwie ordentlich aufgerüstet. Dresden, ja. Ich glaube, 60 wurde schon auch so ein bisschen eine schwierige Saison prophezeit. Ja, aber also klar, dass dann dieses Jahr nicht nur ein Aufsteiger wie vorletztes Jahr Elversberg, sondern zwei durchmarschieren, ist natürlich schon ja auch irgendwie ein bisschen Mittelfinger an alle anderen Drittligisten, muss man ehrlich sagen.
Ja, wenn man sich mal zur Winterpause einfach mal kurz gedanklich zugesetzt, sah es ja erstmal so aus, als wäre es gar nicht so viel Überraschung. Dann hast du mit Regensburg und Dresden ja eigentlich zwei der Favoriten oben gesehen, mit weitem Abstand oben gesehen. Und auch wenn wir immer gesagt haben, in der dritten Liga ist niemand konstant, waren wir uns, glaube ich, dann doch recht einig, dass in der Winterpause zwei Aufsteiger mehr oder weniger schon feststehen. Und ich glaube, mit dem FC Ingolstadt auch damals Platz 4, sehe ich das richtig? Und eigentlich noch in Starkdistanz um den Aufstieg, zumindest um den Relegationsplatz, haben wir uns ja eigentlich noch in ganz guten Situationen gewählt. Und ich werde mich jetzt nicht wieder dafür entschuldigen, aber auch ich dachte tatsächlich, wie zur Winterpause, da könnte was gehen.
Ja, und ich meine, auch wenn die Hinrunde schon ein Stück weit her ist, muss man ja auch da nochmal betonen. Klar, jetzt im Rückblick war die Hinrunde doch die bessere Hälfte der Saison, aber auch die ist ja wieder massiven Schwankungen irgendwie unterlegen. Also irgendwie ein Sieg aus den ersten 5 Spielen, Platz 16 sogar zeitweise. Dann wieder mit 3 Siegen rangekommen, ich glaube einen Punkt dran am Relegationsplatz, dann wieder ein Einbruch mit einer sehr, sehr schmerzhaften Derby-Niederlage.
Ja, aber kurz, können wir das kurz aufnehmen, ja bitte? Dieses Dreckspack aus Regensburg wäre halt original nicht aufgestiegen, wenn wir nicht zweimal dieses Derby verkacken. Und spätestens das zweite Spiel hätten wir ja wirklich gewinnen müssen.
Ja, und im ersten sind wir in Führung. Also ich meine, jedes,
ja, aber im ersten
jedes Wort
immer,
darüber ist ja
in Führung viel, gegen Regensburg und verlieren dann.
Ja, stimmt, im zweiten auch. Ja. Naja, insofern, ja, du hast recht. Ja, also klar, das ist noch ein skurriler Nebeneffekt.
Es ist wohl gerade ein schmerzhafter Derby hin oder her, aber es ist ja wirklich, wir hätten es ja, ja. Mensch, wäre das noch eine schöne Saison gewesen. Und jetzt das. Jetzt das, nicht mal das Minimalziel. Sorry, du warst gerade in irgendeiner Ausführung, aber ich dachte,
ja, ich muss mich kurz aufregen. Ich wollte nur nochmal die Schwankungen so ein bisschen vor Augen führen, aber ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, wir gewinnen 3-0 gegen Unterhaching, verlieren dann wieder 4-0 gegen Bielefeld. Ist irgendwie so ein Sinnbild auch von diesen Schwankungen, finde ich, vor allem in der Hinrunde, in der Rückrunde war es dann konstant schlechter. aber trotzdem, wie du sagst, ja, du bist zur Winterpause dann ja doch relativ glimpflich noch unterwegs, bis ein Punkt am Relegationsplatz zumindest dran, natürlich 11 Punkte trotzdem auf dem direkten Aufstiegsplatz. Wer hätte gedacht, dass das nochmal dann trotzdem Mannschaften sind, die noch schlechter sind. Aber ja, insgesamt zur Hinrunde muss man schon auch im Rückblick sagen, die Ausgangslage war nicht schlecht, sie hätte wesentlich besser sein können. Was wir daraus gemacht haben, dann noch schlimmer.
Ja, du hattest vor allem halt, wenn man die Saison so in 4 Teile teilt, hattest du wirklich nur eine gute Phase und das war die zweite Hälfte der Hinrunde. Was aber ja dann ist, und das, da hatten wir ja dann auch sehr ausführlich in dem Podcast drüber gesprochen, du hattest ja gerade die gute Phase, gehst dann in die Winterpause und nimmst dir ja dann sicher einiges vor und sagst, hey, jetzt habe ich mir eine gute Ausgangslage gebracht und jetzt will ich vorne angreifen, um das Maximale rauszuholen. Und dass es dann halt wieder in der Rückrunde so bergab geht, also das hat ja auch schon fast Tradition, also wenn ihr von zweimal oder dreimal sprecht. Und das ist halt das schon das Krasse.
Ja, ich finde halt vor allem interessant, ich kann mir immer mit so ein paar Diskussionen drüber, weil ich gesagt habe, in der Hinrunde hatten wir eigentlich verdammt viel Matchglück irgendwo. Das haben wir ein paar Mal irgendwie in den Podcasts gehabt, Moritz war ein bisschen anderer Meinung, aber wir hatten die Hinrunde sehr viel von diesen Spielen, die hast du dann verdammt hoch gewonnen und wusstest eigentlich nicht warum. Du hattest sehr viele Spiele, da liefen eigentlich alle Entscheidungen, die 50-50 waren schon für dich, bis auf die rote Karte von früher in Dresden, das war natürlich ein klarer Ausreißer. Aber grundsätzlich hattest du halt sehr viel, was jetzt für dich gelaufen ist in dieser Hinrunde. Auch ein Mause, der halt in Topform war in der Hinrunde. Auch da haben wir ja schon gesagt, naja, was passiert eigentlich, wenn so ein Mause jetzt dann nicht mehr alles
tut? Ja, und noch weitere Spieler. Ich meine, also Kanudic, glaube ich, dann auch in der zweiten Hälfte dann, glaube ich, nur noch einmal getroffen oder so. Jetzt,
ja. Ja. Also das sind schon so ein paar Sachen. Und ich finde ganz interessant, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwas durcheinander bringe, aber es gab im letzten Interview von Jagdwerth, also im einzigen Interview irgendwie von Jagdwerth, das wir waren, hat er nämlich auch dann schon nochmal in Retrospektive gesagt, naja, man hat schon auch gesehen, dass in der Hinrunde man zwar gut stand, aber bei weitem nicht alles so rosig ist, wie es dann irgendwo aussieht. Weil ich das in Retrospektive von meiner Hand finde, jammern wir eigentlich immer zu viel über so Sachen? Oder wird das auch irgendwo gesehen? Und klar ist man nachher immer schlauer, aber ich fand auch schon da, ist man mindestens zwischen den Zeilen gelesen, dass man jetzt auch in der Hinrunde nicht unbedingt damit zufrieden war, wie es lief.
Ja, und gleichzeitig musst du ja sagen, wenn du noch eine Saison zurückschaust, war es ja ähnlich. Also da waren wir auch zur Winterpause gut gestanden, haben auch schon gewisse Warnungen, damals glaube ich wir noch mehr, dieses Jahr waren wir sogar ein bisschen euphorischer, dumm wie wir sind, aber im Endeffekt war es da auch so, dass du viel Glück hattest, gut gestanden bist und dann die Rückrunde halt mega in den Sand gesetzt hast. Und ja, dieses Jahr war zumindest auch so ein bisschen unser Eindruck, ist es vielleicht ein bisschen stabiler oder sind die positiven Signale trotzdem besser? Weiß ich nicht, was uns da dann vielleicht am Ende auch geblendet hat oder was man jetzt rückblickend nochmal irgendwie anders machen würde, ob man in der Winterpause dann doch nochmal irgendwo den einen oder anderen Spieler mehr auf den Transfermarkt vielleicht verpflichten hätte müssen. Ist immer schwierig zu bewerten, finde ich.
Das Thema ist, da müsste man halt auch intern mehr dran sein, um das dann im letzten Detail beurteilen zu können. Aber was halt, also es, was halt schon krass ist, und es können dann immer mehrere Faktoren sein. Wie erwähnt, in der Hinrunde war sicher auch in der zweiten Hälfte dann nicht alles so, so goldig, wie es dann vielleicht ausgesehen hat. Andererseits musst du ja schon sagen, die Mannschaft hat eine gewisse individuelle Qualität in einigen Bereichen. Und dass du dann so runtergehst, also wirklich, das, da muss man ja davon sprechen in der Rückrunde, das ist dann schon krass. Weil nämlich unter, du hast ja schon auch aus den Lehren von der letzten Saison, wolltest du ja ein stabiles Gerüst haben mit erfahrenen Spielern, um dann vielleicht auch gerade sowas eben nicht mehr zu haben. Und du rennst komplett wieder in das, in ein ähnliches Thema rein wie letzte Saison in der Rückrunde.
Ja, und ich bleibe auch so ein bisschen bei der Einschätzung, dass du, du hattest im letzten Sommer schon einen größeren Umbruch irgendwie ein Stück weit. Du hast auch gesagt, okay, Kölner wollte das mit dieser Fünferkette versuchen, ist da gescheitert und hat dann aber gegen Ende der Hinrunde schon seine Formation gefunden, sein System auch gefunden. Und das sind dann ja eigentlich schon Signale, dass du sagst, okay, wir, es hat zwar ein bisschen gebraucht, aber jetzt sind wir irgendwie eingespielt und jetzt starten wir gut aus der Winterpause raus und sind da mit Sicherheit stärker als der Aufsteiger Ulm. Die brechen bestimmt noch ein und wir nicht. Ja. So, ja, war halt eine Falschannahme.
Ja, vor allem musst du ja sagen, es sind alle drei Aufsteiger, sind vor dir gelandet jetzt.
Ja, nur Lübeck ist, ist
achso, sorry, ja, stimmt, genau, stimmt, die hatte ich die schon komplett abgeschrieben, da hast du natürlich
was richtig. Vor uns
ja, ja, genau, das, das meinte ich eben, dass dann nicht nur, nicht nur die, die, also die beiden, die durchmarschiert sind, also, sondern dann eben auch Haching noch, und also wo du ja weißt, also wo du ja immer wieder auch, auch mitbekommst, dass, dass bei denen die finanziellen Mittel jetzt nicht unendlich vorhanden sind, sondern dass, dass das dann, also da gab es ja auch die Überlegung, ob man überhaupt aufsteigt aufgrund dessen. Und dass du da sagst, also drei Aufsteiger zeigen es dir, dass sie besser sind am, am Ende der Saison nach 38 Spielen.
Aber ich glaube, das ist halt auch tatsächlich ein Faktor, den ich gerade gesagt habe, mit diesem, mit dieser Eingespieltheit. Also es sind wahrscheinlich auch alles drei Mannschaften, die jetzt nach dem Regionalliga-Aufstieg gar nicht so viel, also die schon eine eingespielte Truppe mit einem guten Trainer jeweils auch sind.
Ja, aber das ist doch, also wollte ich nämlich sagen, eigentlich beißt sich das doch alles so in sich. Das ist genauso wie dieses komische Grillisch-Interview, bei dem man dann irgendwie behauptet, nachdem du nach einer ordentlichen Hinrunde, bei der du dich ja eigentlich gewonnen hast, sagt, naja, dass wir jetzt gerade so unglaublich hart die Saison verkacken, liegt daran, dass wir noch nicht so eingespielt sind und man muss jetzt viel mehr, den ganzen mehr Zeit geben. Weil,
wenn ja, du jetzt sagst, auf jeden Fall den Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht,
halt,
dieses Argument
ja, genau, zum einen, ja. Ist es halt, es gibt jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, dieses Argument zu bringen, weil wir waren ja anscheinend schon mal eingespielt und verkacken es jetzt. Und andersrum ist jetzt, wenn du ja auch sagst, na, ist es der Grund, dass die Aufsteiger jetzt vor uns stehen, weil sie so eine eingespielte Truppe sind, weil die sind ja auch erst in der zweiten Jahreshälfte quasi jetzt dann vor uns gelandet. Vorher waren es ja die anderen, die vorne standen.
Ich wollte gerade sagen, also dann nochmal extra, also nachgeschaut, also hier Haching nach der Hinrunde, Achter, gut, mit einem Spiel weniger, aber dann Münster, Zwölfter. Also da kannst du ja nicht sagen, dass dann hier die dann besser eingespielt und so weiter sind. Also bei Ulm, also eventuell nimmst du das Argument dann noch mit, aber gerade wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, dann, also wie gesagt, in der Hinrunde, dass man da sagen kann, hey, es passt vielleicht noch nicht alles, Haken dran. Aber du hast nochmal eine Vorbereitung, wo du wirklich den Kader dann zusammen hast. Und dann, also ich meine, also wie erwähnt, ich habe mir da so die Saison in vier Teile geteilt und dann gehst du raus und holst in den ersten 10 Spielen der Rückrunde 10 Punkte.
Ich finde es noch ein bisschen krasser, wenn du sagst, okay, war schon so ein Stotterstart in die Rückrunde, verlierst das erste Spiel, glaube ich, in Halle, dann unentschieden zu Hause und so. Und dann korrigierst du es aber ein Stück weit wieder mit diesem sehr, sehr glücklichen Sieg in Saarbrücken und diesen Heimsieg gegen Dresden. Und zu diesem Zeitpunkt sind wir 2 Punkte vor Münster. Das ist Spieltag 25. Am Ende sind wir 13 Punkte hinter Münster. Das heißt also, es wäre zu diesem Zeitpunkt schon noch sehr viel möglich gewesen, nämlich ein direkter Aufstieg.
Ja, zu anderen, ich meine, das Video war gesagt, das Münster, wie hast du gesagt, wie gesagt, 12.
Ja.
Hinrunde? Ja. Allein das schon, also es ist noch der Hinrunde, dass die vom 12. nach Regensburg. Und wir reden uns halt vorher ein Jahr, okay, Regensburg und Dresden sind weg. Ja, aber Münster schafft es, die halt noch zu überholen von Platz 12. Das darf man sich echt gar nicht anschauen, diese Zahlen. Da wird einem nur kotzübel.
Ja, da wie der Martin jetzt gesagt hat, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, dann auch Ulm, nach 25 Spielen 44 Punkte, das heißt 5 Punkte hattest du Rückstand. Und wenn du halt nach 25 Spielen dann also nicht mal irgendwann eingespielt bist, ja, wann willst du dann eingespielt sein? Also wann, das ist dann schon die Frage.
Ja, komplett wild.
Ich bin nicht glücklich. Ich meine, das ist vielleicht auch ein Learning für uns, dass es dann auch wenn, also ich glaube auch, dass bei uns im Januar jetzt die Stimmung nicht top war, aber schon auch was, wo man sagen muss, okay, aus der Erfahrung muss man eigentlich lernen, dass an dem Zeitpunkt schon noch alles möglich ist.
Ja, natürlich. Und wir haben ja auch gesagt, gut, klar, das ist jetzt ein krasses Beispiel. Wir haben immer gedacht, Relegation ist eh noch drin, aber dass die ersten zwei, also das ist wirklich spätestens jetzt, weil es ist nie eine Konstante, also das ist wirklich das Beispiel, das ist wirklich nie eine Konstante, ist, bis auf letztes Jahr Ferl, oder was? Ja, Eversberg. Same. Ja, ich meine, wir können ja direkt dann irgendwie schon den Bogen finden.
Also und was du eigentlich dann noch sagen musstest, also und das dachte ich mir immer wieder, wenn du dann doch mal noch ein Spiel gewonnen hast und so weiter, ja boah, dann hast du jetzt immer noch nur 6 oder 7 oder 8 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, gut, gegen Ende. Wie viel waren es? 9 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Ja, 13 auf den Aufstiegsplatz. Also das heißt 3 oder 4 Spiele mehr gewonnen. Ja, wo du sagst, nach so einer Saison, nach so einer Rückrunde, also was da möglich gewesen wäre, und das ist halt das Krasse. Also wo du sagst, also mit den Ambitionen und mit den Vereinen, die dann am Ende hochgehen, beziehungsweise wie die Saison ausgeht und mit deiner Punktzahl, bei den Leistungen, die du also gezeigt hast, muss man halt ehrlicherweise sagen, das ist eigentlich fast oder ist eine verschenkte Saison.
Hast du den Punkteschnitt von der Rückrunde gerade da?
Nee, aber warte mal, ich habe mir ausgerechnet. Was
war? Im Endeffekt sind halt
23 auf 19.
Sind halt genau diese 9 Punkte auf dem Relegationsplatz, sind halt einfach die 3 Heimspiele gegen Freiburg, Viktoria Köln und Verl, die halt ja in Folge verloren gehen. Also, dass da natürlich dann spätestens nach diesen Spielen der Stecker halt einfach raus war, ist, glaube ich, klar.
Ja. Ja, das ist, du hast ja vorher schon mal gedacht, es ist halt sehr ähnlich zu der Saison davor gewesen, die Ausgangsposition. Zum Winterpause in Schlagdistanz. Man hat trotzdem gesagt, naja, so richtig geil ist es nicht, aber du bist zumindest noch Schlagdistanz. Und dann verkackst du die Rückrunde komplett. Und auch sehr ähnlich, in der Rückrunde letztes Jahr waren wir sehr schnell 2 Trainer rausgeschmissen innerhalb von 10 Spielen. Dieses Jahr war halt die komplette Stimmung einfach auch anders. Also ich glaube, das war letztes Jahr was Rüdiger Rehm noch zum Winter. Und da war ja relativ schnell jeglicher Kredit weg und ciao. Und dass ein Capretti jetzt nicht unbedingt die beste Zeit bei uns hatte, ist ja auch irgendwie neu. Aber ich. Kölner und auch die Stimmung drumherum, die sie bei uns auch irgendwie war, die war ja komplett anders. Obwohl die Ausgangslage so ähnlich war. Warum?
Ja, weil du ja schon, also meiner Meinung nach, und deswegen war ja auch hier beim Podcast, da schon eine sehr gute Stimmung oder eine gute Aufbruchstimmung, weil man eben gesagt hat, okay, die Mannschaft hat sich jetzt gefunden in der zweiten Hinrundenhälfte, und auch wenn Spiele knapp waren, du hast ja schon eine erfahrene Mannschaft, also die ist es auch gewohnt, dann mal vielleicht gegen den Widerstand und so anzukämpfen, beziehungsweise mit dem umzugehen. So. Und das ist halt dann schon das Krasse, weil nämlich, wie wir ja gerade gesagt haben, selbst am Ende fehlen dir in Anführungszeichen nur 9 Punkte auf den Relegationsplatz, und wenn du da halb konstant bist, dann kannst du selbst mal irgendwie, weiß nicht, eine 3- oder 4-0 Niederlage oder vielleicht auch dann also 2 innerhalb von kurzer Zeit haben. Wenn du es dann wieder schaffst, dass du dich zusammenreißt und deine Punkte holst, dann ist immer noch sehr, sehr viel möglich. Aber
was ist da der Unterschied zu Rehm vorher?
Also meiner Meinung nach war er dann, weil man den Kader dann neu und anders zusammengestellt hat, dachte ich schon, dass dieser stabiler ist. Oder stabiler wäre, war zumindest die Überlegung bzw. die Hoffnung.
Also ich glaube, bei Rehm und vor allem dann bei Capretti natürlich, war dann die Abstiegsangst schon nochmal greifbarer als jetzt diese Saison. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir dieses Jahr in akuter Abstiegsangst irgendwo waren. Wären es unter Capretti dann zeitweise schon auch mal dünn wurde, die Luft. Ja. Aber klar, du hast so ein bisschen auf Rehm angespielt.
Weil Rehm war jetzt einfach nur Winterpause Rehm, und wie geht es dann weiter in der Winterpause? Weil für Rehm war schnell Schluss.
Klar, ja, ich glaube, also dass da schon auch, was wir gesagt haben, so diese Bewertung von der Hinrunde vielleicht nochmal mehr eine Rolle gespielt hat. Und worauf du wahrscheinlich auch so ein bisschen raus bist, ist natürlich, dass halt Kölner durch seine menschliche Komponente vielleicht dann doch ein bisschen mehr gepunktet hat. Also ich glaube zumindest, dass er weniger einfach aus dem Umfeld angegriffen wurde darüber.
Definitiv.
Ja. Was natürlich auch so ein bisschen einfach, glaube ich, daher kommt, dass einfach die Erwartungen Stück für Stück sinken. Also, keine Ahnung, würdest du jetzt Rehm dahin hocken, dann könnte er wahrscheinlich auch leichter Zehnter sein, als es noch vor 2 Jahren war irgendwie. Aber ja, also mit Sicherheit war das irgendwie ein Faktor, dass es jetzt kein großes Kölner raus irgendwie aus dem Umfeld. Ich weiß nicht, wie sehr sich jetzt das Umfeld da wurde, der Verein dadurch steuern lässt. Ich denke mal nicht extrem. Es ist jetzt auch kein Umfeld FC Köln oder was auch immer.
Ja gut, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass solange alle die Fresse halten, kannst du schon in Ruhe weitermachen. Solange es irgendwann anfängt, unruhig zu werden, dann macht vielleicht doch mal irgendein Donaubier oder so auch mal auf und plötzlich wird irgendwer kritisch. Dann wird es natürlich doch ungemütlicher, wenn man mal gefragt wird. Das haben wir ja auch schon gehört. Bei uns, du wirst ja auch nicht gefragt, du musst dich ja auch nicht äußern zu irgendwas. Und solange dich keiner fragt, kannst du auch so weitermachen wie bisher. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, auch eben, ich weiß schon gedacht, worauf man raus will, wir hätten auch die Saison fertig machen können mit Kölner. Und so richtig laut wäre die Stimmung, glaube ich, nicht geworden. Außerdem, klar, wenn wir jetzt irgendwie noch 6 Spiele verloren hätten, ja, oder waren ja noch 4, wenn wir 4 Spiele verloren hätten, dann vielleicht. Aber ich glaube, wir hätten jetzt auch entspannt diese Saison genauso beenden können, wie wir sie jetzt beendet haben. Trotzdem wären alle unglücklich mit der Saison, aber es wäre jetzt wahrscheinlich keiner gekommen, der hat, jetzt müssen wir unbedingt Kölner rausschmeißen. Das ist ja auch irgendwie nicht Ingolstadt-like, oder? Obwohl wir es uns irgendwie mal wünschen würden. Wir haben uns das ja immer mal gewünscht. Ah, Kontinuität. Lass den neuen Zeit. War immer. Jetzt ist wahrscheinlich keiner böse, dass Kölner weg ist, aber gleichzeitig hätte auch wahrscheinlich niemand gesagt, jetzt muss er endlich gehen.
Ja, ich weiß nicht, ob keiner böse ist. Also ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub, habe mir auch gedacht, na gut, was soll noch groß passieren in dieser Saison? Ich bin weg. Hatte auch kein Internet und schaue dann irgendwann mit ein bisschen Verspätung aufs Handy und habe irgendwie gefühlt wirklich 200 Nachrichten. Insofern, ich glaube, da war schon mal kurz Aufregung.
Ja, Aufregung, weil es ja so unerwartet war. Also ich saß da...
Aber auch, also da habe ich schon auch sehr, sehr viele negative Kommentare auf Facebook und so weiter irgendwie gelesen.
Facebook?
Ja, um jetzt das Paradebeispiel für negative Kommentare zu geben, aber...
Ja gut, ich glaube halt tatsächlich vor allem, dass es halt krass unerwartet war. Also für mich war es krass unerwartet. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir jetzt den auch rausschmeißen während der Saison. Oder wird jetzt irgendwer hier in der Runde, auch diejenigen, die noch Background-Recherche machen, erwartet, dass wir noch nicht reinschmeißen?
Naja, also auf keinen Fall, weil nämlich wir hatten ja doch die Folge, wo wir gesagt haben, ja, das ist alles ambitionslos, das wird so hingenommen. Also und das deutet ja auch darauf hin, dass du sagst, ja, ist halt so. Und ich meine, also ich wollte gerade nämlich nur nochmal in unsere WhatsApp-Gruppe nachschauen, weil also ich erinnere mich nämlich, dass da alle hier also gesagt haben, ja, was geht jetzt ab? Also was ist jetzt los?
Naja, also, erster Impuls schon, ja, aber ich habe es ehrlich gesagt vielleicht von uns drei dann am meisten, klar, erstmal gefeiert natürlich, da kommen wir gleich noch, was gerade passiert, aber im Endeffekt finde ich schon auch schlüssig den Moment und die Entscheidung auch als an sich. Also man hat schon so ein bisschen auch aus dem Vereinsumfeld wahrgenommen, dass nach diesen, ich weiß nicht, waren 6 oder 8 Spiele irgendwie sieglos, dass da zumindest schon intern nochmal hinterfragt wurde, auch irgendwie eine Länderspielpause genutzt wurde, um nochmal irgendwie zu analysieren. Gut, dann ist man da, glaube ich, mit diesem Sieg in Unterhaching nochmal rausgestartet und so. Aber ich finde, und das habe ich ja auch hier im letzten Teil schon gemacht, ich bin nicht der jetzt irgendwie hier den Kopf vom Trainer immer fordert, weil ich auch irgendwie Kontinuität will eigentlich. Aber unterm Strich musst du schon sagen, Kölner krachend gescheitert. Punkt. Also, ja, und er hatte die Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man...
Grilic auch.
Genau, ja, Grilic auch. Aber du musst schon am Ende sagen, wenn man Kölners Arbeit bewertet, für wann ist er gekommen? Ich glaube auch irgendwie April rum oder sowas.
Dürfte ja, wahrscheinlich also, genau fast irgendwie in der Saison gewesen sein und spielen.
Ich meine, er war in diese Kaderplanung eingebunden. Er hat mit Sicherheit Spiele bekommen, die er wollte. Also so ein Deichmann kommt ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Also du hast von einer spielerischen Entwicklung, finde ich, nichts gemerkt. Du hast dich, also ich habe mich schon ständig auch irgendwie bei der Frage ertappt, was machen die eigentlich im Training? Also so dieses, wo ist da eine Zuordnung? wo ist da eine Abstimmung, wo sind da Abläufe. Dann hast du, finde ich, auch mehr, ich glaube Dortmund auswärts war das oder so, da ist eine Verletzungspause von Funk und dann trifft die, oder dann geht die Mannschaft in den Kreis ohne Trainer und bespricht irgendwelche Abläufe und so, wo du auch das Gefühl hast, okay, ist da der Trainer noch so mit im Bilde?
Aber das ist ja im Endeffekt genau, warum ich das vorher auch so gefragt habe, weil das ist genau diese ganzen Punkte, die du gerade nennst, der war schon ein Jahr da. Wenn du das anschaust, okay, dann passiert nicht so viel, außer, okay, ich habe die spielerische Entwicklung in 2 Spielen vor der Winterpause gesehen, deswegen dachte ich, ja, das ist super, war ein Fehler. Aber genau, wenn man wird nüchtern betrachtet, ist halt alles einfach krank schief gegangen, aber trotzdem ist man halt irgendwie jetzt, war es unerwartet gefühlt, dass es so passiert ist. Das ist ja genau die Frage, die ich vorgestellt habe. Warum war das irgendwie fürs Gefühl so unerwartet? In der Vergangenheit hättest du schon längst gesagt, jo, klar, ciao,
weg, ja, weil es in der Saison halt nichts mehr zu gewinnen gab. Ich glaube, deswegen ist es halt unerwartet, dass du sagst, okay, dann bringst du zu Ende und start im Sommer neu. Aber wenn du, finde ich, dann einen Schritt weiter denkst und sagst,
Aber hast du 6 Spieltage vorher gedacht, jetzt schmeißt du raus?
Nein, natürlich nicht.
Aber Rehm habe ich sofort gesagt, schmeißt raus.
Gut, Rehm war ja völlig anderer Zeitpunkt.
Ja. Rehm war direkt, war das kurz nach der Winterpause, und wo du dann gesagt hast, das war doch auch so letzter Strohhalm, um noch Aufstieg und
ja,
so.
Ja, genau, weiter. Aber ich meine, von der Ausgangsposition war das ja nicht groß anders. Auch Rehm hat irgendwie nach der Winterpause den Aufstieg verkackt. Und hier auch Kölner hat nach der Winterpause den Aufstieg verkackt. Und da hat niemand gesagt, okay, jetzt musst du die Reißleine ziehen.
Ja, du hast ja auch nicht sofort die Reißleine gezogen, sondern du hast dann mit Blick auf die neue Saison meines Erachtens die Reißleine gezogen. Und wenn du dir da intern die Frage stellst, okay, wer kommt in Frage, und dann den Blick auch auf die eigenen Trainer und Trainerinnen wirfst und sagst, Sabrina ist für uns eine Option, und aber das Wissen hast aus der Vergangenheit, aus Petzold, wie das gelaufen ist, dann finde ich es sehr, 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 sehr clever. Dass
wir mischen genau da zwei Themen. Wir haben ja gerade noch mal darüber geredet, über das Thema, ja, es ist sinnvoll, ihn rauszuschmeißen, weil das alles andere...
Nee, ja, ich glaube, du willst nochmal darauf hinaus, oder dass du sagst, also Rehm wurde rausgeworfen, und also in der Situation, wo es auch hieß, es geht noch um den Aufstieg, so, und dann hat sich das bei Köln auch angedeutet, und du hast aber nicht nach Spieltag 24 oder 25 die Reißleine gezogen.
Ich bin nochmal einfach den Punkt zurückgegangen, weil du hast ja vielleicht gezogen, dass es einfach krachend gescheitert ist, und ich bin jetzt einfach nochmal deswegen nochmal zurückgegangen in der Entscheidungsfindung. Mir geht es gar nicht darum, wann er jetzt dann rausgeschmissen wurde, sondern ich bin einfach nochmal retrospektiv drauf rausgegangen, dass er genauso gescheitert ist wie Rehm, dass er aber halt anders vom Gesamtwahrnehmung irgendwie behandelt wurde und dann es plötzlich überraschend war, dass man ihn rausschmeißt. Dass der Zeitpunkt, in dem Sabrina dann jetzt gekommen ist und rausgeflogen ist, nächster Punkt, da ist ja vorher schon mal drüber gesprochen. Ich fand es auch erstmal merkwürdig. Du hast es gefeiert. Und in Respekt bin ich ja vollkommen deiner Meinung. Also ich habe mir das im ersten Moment gedacht, mir irgendwie, boah, was zur Hölle passiert schon mit diesem Kackverein, was machen die da? Aber umso mehr man das halt dann irgendwie passieren lässt und darüber nachdenkt, dass es halt wirklich ein guter Zeitpunkt ist, jetzt was auszuprobieren, ohne Schaden anzurichten, finde ich diesen Zeitpunkt und überhaupt die Entscheidung jetzt vor der Sommerpause auszuschmeißen sinnvoll. Da sind wir auf einer Meinung.
Ja, es gibt ja 2 Arten Trainerwechsel. Einmal, weil du in dieser Saison noch etwas bewegen willst, oder weil du Gefahr läufst, deine Saison zu verpassen, oder weil du sagst, wir müssen uns für die neue Saison neu aufstellen, aber wir wollen es mit Vorlauf machen.
Und das ist genau der Punkt, wo du noch raus wollte. Wir haben halt diese Entscheidung, wir wollen noch was schaffen, und deswegen schmeißen wir ihn raus, dieses Jahr nicht gemacht, was wir letztes Jahr gemacht haben. Das andere...
Was du aber auch noch sagen musst, beim letzten Jahr, und das war ja dann auch noch eine andere Konstellation, also mit den Sportverantwortlichen und so weiter, und dann hast du dann ja auch jetzt, also Grilic gehabt, der dann ja auch wahrscheinlich dann gesagt hat oder da jetzt auch nicht zu schnell die Reißleine ziehen wollte, um vielleicht nochmal das dann abzuschließen, und ich glaube, dass du... Dann war vielleicht auch schon der Wunsch, oder dass man sagt, hey, man kann jetzt nicht sofort bei jeder Geschichte den Trainer rauswerfen, weil dann geht man immer wieder in so eine Spirale rein. Also wäre jetzt von außen vielleicht eine der möglichen Erklärungen von mir.
Ja, mir geht es ja immer noch mehr um dieses, wie kann es sein, dass es das Umfeld nicht juckt. Wobei es früher quasi sehr schnell gejuckt hat, wenn man merkt, dass wir verkacken gerade unsere Saisonziele. Aber wir haben es ja damit eigentlich... episch, in epischer Breite besprochen.
Unnötig kompliziert.
Bestimmt. Unnötig kompliziert und in epischer Breite, aber das, so können wir uns auch als Untertitel einfach mal nennen irgendwann. Aber dann lass uns doch jetzt über das Erfreuliche daran sprechen, Martin.
Ja, habe ich ja schon gesagt. Also im Grunde kann ich meinen Verein nur dazu beglückwünschen, dass er den Mut hat, das zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Also im Endeffekt in der eigenen Jugend oder im eigenen Nachwuchs zu schauen und zu sagen, okay, wen haben wir als Trainertalent? Und da fällt halt der Blick sofort auf die U19, weil die eine überragende Saison gespielt haben, weil Sabrina und auch Fabi als Co-Trainer seit Jahren eine überragende Arbeit leisten. Und denen die Chance zu geben, sich da auszuprobieren im Profifußball, finde ich mutig. Auch natürlich mit dem Seitenaspekt, dass es dann noch die erste Frau im Profifußball ist, den ich aber gar nicht so hoch hängen würde, sondern einfach den beiden die Chance zu geben in dem jungen Alter, finde ich mutig und finde ich in der Konstellation einfach mit einer Saison, die eh mehr oder weniger gelaufen ist und sich einfach mal in diesem auch ganzen Umfeld Profifußball mal auszuprobieren, auch wie es mit einer Profimannschaft ist, zu arbeiten, finde ich sehr schlau. Der Zeitpunkt natürlich auch, weil er, glaube ich, irgendwie genau so gewählt war, dass auch keine Strafzahlung irgendwie wegen fehlender Lizenz dann irgendwie bis zum Saisonende angefallen ist. Ich glaube, ein paar Tage vorher wurde noch diese Sportschau-Doku veröffentlicht über dieses Thema mit den Trainerlizenzen, wo auch Sabrina irgendwie einerseits eine Rolle spielt und andererseits der Unterhaching-Trainer, der quasi in irgendeiner Sonderschiene
in seinem Pilotprojekt
diese Lizenz bekommt, während hat Sabrina sogar mehr Trainererfahrung, ich weiß es nicht genau, eben da nicht berücksichtigt wurde. Und dann auch, glaube ich, irgendwie so ein Zitat drin ist von Andreas Rettig, der irgendwie sagt, naja, hätte der FC Ingolstadt jetzt hier Sabrina Wittmer zur Cheftrainerin ernannt, dann wäre sie da natürlich auch qualifiziert gewesen dafür.
Probieren wir es doch mal, ne?
Genau, also ist es natürlich schon auch so ein bisschen so eine Retourkutsche mit, okay, dann machen wir das halt. Insofern, also ich finde, je länger man das irgendwie betrachtet, desto schlüssiger ist es auf jeden Fall. Und,
ja, total. Das ist ja genau, was ich meine. Also so, wenn man dann darüber nachdenkt, ist das komplett sinnvoll.
Genau, und das auch meines Erachtens das Beste, was man noch irgendwie aus dieser Saison rausholen konnte, alleine auch schon mit der ganzen positiven Presse, die du irgendwie überregional dadurch bekommst.
Ja, also wie du schon sagst, also das hat einfach sehr, sehr viele positive Aspekte, aber und deswegen kam es vielleicht auch so überraschend, mit so einer Entscheidung hätte man nie gerechnet, weil eben auch aufgrund der also Erfahrung aus der Vergangenheit, aber dass man dann eben sagt, also das sind doch also genau auch die Themen oder die Entscheidungen, die du dir ja wünschst, also wo du sagst, Martin, auch dann wirklich eine mutige Entscheidung und dann vielleicht auch irgendwas, eine etwas ungewöhnliche Entscheidung, die dann aber in sich komplett stimmig ist, weil nämlich das, also man fragt sich ja auch immer wieder und haben wir uns ja schon häufiger gefragt, ja, wo ist denn irgendwie oder für was will denn der FCI stehen? So, und dann ist ja doch das einfach das perfekte Beispiel, dass du sagst, aus der eigenen Jugend, aus dem eigenen Umfeld ziehst du Leute nach und denen gibst du auch die Chance. Und dann natürlich, was dann noch so ein Nebeneffekt ist, also was man ja wirklich sagen muss, also das war ja, also ganz Deutschland war ja positive Schlagzeilen. Waren natürlich Schlagzeilen, weil sie eben auch die erste Frau so hoch als verantwortliche Trainerin von der Profimannschaft ist, sollte eigentlich keine Rolle spielen, aber ist es natürlich immer noch. Und das war dann einfach so ein Thema auch, wo du sagst, hey, ja, das ist A, eine mutige Entscheidung, das ist eine in sich stimmige Entscheidung und dann schaffst du es auch vielleicht einfach mal wieder wirklich positive Schlagzeilen zu generieren.
Haben wir lange nicht geschafft, haben wir geschafft diesmal mit. Ja, ich glaube, wir sind uneingeschränkt positiv.
Ich glaube, man muss natürlich der Transparenz halber auch irgendwie ein Stück weit sagen, dass natürlich schon eine gewisse einfach persönliche Bindung auch zu Sabrina und Fabi da ist. Ich meine, die beiden waren vor Jahren schon irgendwie bei uns Gast im Podcast. Fabi stand mit uns in der Kurve.
Stars der ersten Stunde.
Sabrina kenne ich, glaube ich, seit mittlerweile 15 Jahren, als sie noch sogar beim FCI in der Frauenmannschaft gespielt hat. Also da ist natürlich eine gewisse
leichter Bias,
persönliche Verbindung da, aber ich glaube, das ist auch einfach, also ich habe mich zumindest in dem Moment so sehr positiv Fan dieses Vereins gefühlt wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und also es hat mein Identifikationslevel von 0 auf 100 katapultiert.
Ja, vor allem, und du hast es ja schon, also so habe zumindest ich aus meinem eher, also zum Teil auch Umfeld oder erweiterten Umfeld also mitbekommen, dass man da gesagt hat, ja, also quasi richtig coole Entscheidung, also selbst von Leuten, die jetzt irgendwie nicht nah am FC dran waren,
ja, sondern hier. Auch total.
Und gerade dann natürlich auch noch mit der Perspektive, mit dem, also wie du oder ihr gesagt habt, mit der aktuellen Diskussion um die also Trainerlizenzen irgendwie, also wer hat da wie überhaupt eine Chance, diese Lizenzen machen zu können, und dann mit dem Zeitpunkt, dass der DFB dann gesagt hat, ja, aber das reicht noch nicht aus, dass du dann einfach trotzdem quasi diese Entscheidung so triffst. Also das ist ja auch wieder in dem Aspekt dann einfach eine coole, mutige Entscheidung, und dafür, also das willst du ja auch, und das haben wir ja schon häufig gesprochen, dass man sich da was oder sowas dann auch wünscht von dem Verein.
Jetzt haben wir 4 Spiele, alle ungeschlagen, inklusive Titelsieg, ja, 2. Titel der Vereinsgeschichte, verbunden mit der besten Humba, die ich jemals bei uns im Stadion gesehen habe, im Stadion im Block gesehen habe. Ja. Wie viel Sabrina haben wir jetzt in diesen 4 Spielen schon gesehen?
War es eine schwierige Frage, finde ich. Also klar, wir wollen jetzt hier nicht die Spiele im Detail analysieren, ist irgendwie klar. Trotzdem muss man wahrscheinlich schon irgendwie so zu jedem Spiel irgendwie einen Satz irgendwie so oder so sagen. Ich finde, die ersten Minuten, 20, 30 Minuten irgendwie von diesem Mannheim-Spiel, wo ja wirklich nicht viel Zeit davor war, ich weiß nicht, waren es 3 Tage, 4 Tage, irgendwie sowas, hast du schon, finde ich, einen anderen FC Ingolstadt gesehen, der aber halt dann auch in der zweiten Halbzeit oder spätestens in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren hat. Also der dann zeitweise komplett kopflos irgendwie unterwegs war. Und ja, wo dieses 1:1 am Ende dann doch sehr, sehr schmeichelhaft ist. Aber ich finde, man hat da trotzdem in dem Spiel sehr viele Ansätze gesehen. Ich habe auch mit Fabi dann die letzten Tage nochmal sprechen können, und er hat schon gesagt, also da war schon sehr viel zu sehen von dem, was sie der Mannschaft auch mitgegeben haben in diesen Minuten. Aber auch natürlich selbstkritisch zu sagen, ja, das war jetzt nicht über die 30. Minute hinaus eigentlich so. Gut, dieses Spiel gegen Lübeck, weiß ich nicht, ob man das allzu hoch hängen darf, aber natürlich schon auch für die Seele irgendwie ganz, ganz cool, dann so ein 6:1. Und ich finde, dieses Sandhausen-Spiel ist auch eigentlich ein Spiel, das ich mit zu den Besseren dieser Saison zählen würde, das man aus meiner Sicht auch gewinnen muss. Also da war auch meines Erachtens die zweite Halbzeit auf jeden Fall bockstark und total dominant. Und klar, natürlich mit einer Brille, auf die das vielleicht auch sehen will, aber wo ich mehr Abläufe erkannt habe, als ich es davor erkannt habe.
Ich glaube, alles andere wäre aber auch also eine viel zu hohe Erwartung, dass du sagst, wie du also schon also erwähnt hast, kurz davor, dass man irgendwie vielleicht in 3-4 Tagen 1-2 richtige Trainingseinheiten hat, wo man wirklich mal auf Aspekte eingehen kann. Klar kann man das vielleicht noch auf ein paar andere Aspekte an der Taktiktafel eingehen. Aber da wäre es jetzt ja irgendwie komplett komisch und utopisch, wenn du sagst, über 90 Minuten bringst du ein komplett anderes Spiel durch als davor, weil nämlich dann wäre es irgendwie auch sehr, sehr einfach, dass du sagst, du musst nur eine Sache ändern, und dann ändert sich von heute auf morgen alles. Und also was ich aber auch fand, also zum Teil wirklich also interessante Ansätze über einzelne Phasen, und es ist dann schon, also gerade wenn man das dann nochmal vergleicht mit dem letzten Spiel von davor von Kölner, mit dem 4:0 gegen Essen, dann waren das auf jeden Fall schon mal positive Aspekte. Die Frage ist natürlich, und das ist das Spannende, wie wäre das jetzt oder wie könnte sich das, aber das müssen wir gleich noch diskutieren, gegebenenfalls fortsetzen, oder was wären dann die nächsten Schritte?
Ich meine, die Frage habe ich so gestellt, weil es ist, wie du schon sagst, sehr schwer zu beantworten. Ich würde aus meiner Sicht mal ganz kühn behaupten, man hat noch sehr, sehr wenig davon gesehen. Weil genau so, wie du sagst, ich weder die komplett Einbrüche und grauenhaften Spiele wie erste Halbzeit gegen Würzburg.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Genau. Ja. Also weder das noch das 6:1 gegen Lübeck würde ich auch nur annähernd darauf zurückführen, sondern das ist halt einfach eine Mannschaft, die in dem einen Fall wieder einfach scheiße spielt und einfach verlernt, Fußball zu spielen. Erst habe ich gegen Würzburg gedacht, okay, die sind wieder alle irgendwie schon längst in den Sommerferien und haben keinen Bock. Zweiter sah da besser aus. Das ganze Spiel gegen Lübeck war halt einfach so ein lauer Sommerkick. Und ich fand es auch recht interessant, so in den ersten Interview, auch in der ersten Pressekonferenz von Sabrina, sie auch sagt, naja, ich habe ein Co-Trainer-Team um mich rum und wäre ja blöd, wenn ich nicht auf sie höre. So ein bisschen, ich glaube, dass da schon einfach auch sehr viel Einfluss noch einfach aus diesem alten Trainer gespannt ist. Es ist ja nicht nur ein Kölner gewesen, sondern aus diesem alten Trainerteam halt einfach da ist und da einfach sehr wenig Handschrift, sowohl bei den positiven als auch negativen Parts dieser Spiele jetzt war. Man muss auch sagen, in den vier Spielen war halt auch viel schlecht. Es war viel schlecht da, aber das ist diese Mannschaft, die auch abgeschlossen hat mit der Saison teilweise. Und deswegen finde ich es nicht zu beantworten, ehrlich gesagt.
Ja, aber meinst du, also klar, also das sollte man auf keinen Fall zu hoch bewerten, also bin ich komplett bei dir, aber meinst du, dass sowas wie so ein 6-1, ja, dass das auch noch möglich wäre?
Total.
Also dass du sagst, hier auch, du spielst dann auf 5-1.
Mannschaft, die schon zusammen gekickt hat gegen einen Gegner, der einfach mit wirklich, bei dem du von weitem siehst, warum die absteigen, dass du das locker 6-1 gewinnen kannst. Das ist, da bin ich mir sicher.
Möglich, aber es hat auch einige andere Spiele die Saison gegeben, wo du sagst.
Ja, gut, wir haben in der Hinrunde auch Spiele 5-1, 4-1 gewonnen. Da haben wir auch gesagt, jo, keiner weiß, warum sie es geschafft haben. Deswegen, also gar nicht, das ist null negativ gegen.
Nee, klar,
negativ, sondern absolut. Einfach, ich finde es neutral. Ich finde beide Seiten neutral. Ich finde die schlechten Seiten neutral, ich finde die positiven Seiten neutral. Und ich würde momentan sagen, man darf jetzt keins von beiden irgendwie zu sehr fokussieren.
Absolut, ja. Also die Frage ist ja auch so ein Stück weit, wie viel war mit der Saison überhaupt noch zu gewinnen und zu verlieren. Mit Sicherheit ist es erstmal Eigenwerbung, keines dieser Spiele verloren zu haben.
Ja.
Wenn da natürlich auch Glück dazu gezählt hat, so ehrlich muss man sein. Auffällig finde ich schon, dass am Personal recht wenig eigentlich geändert wurde. Ich meine, Drakulic hat ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, aber auch, glaube ich, dem geschuldet, dass der Stroh wieder angeschlagen war und so.
Und Mause dann ausgefallen.
Genau, schon Mause ist dann auch ausgefallen. Ja. Also,
ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja, ich denke, den werden wir auch nicht mehr sehen in dem Trikot, aber da kommen wir später vielleicht noch dazu. Im Endeffekt, ja, also mit dem ja doch vergleichbaren Personal, auch das Wort stabilisieren ist ein bisschen schwierig gegriffen, weil dafür waren schon auch sehr chaotische Phasen zum Teil dabei.
Das ist genau, ich meine. Ja.
Ja.
Es gab positive Signale, es gab negative Signale. Und wenn du böse bist, dann kannst du das eine reininterpretieren. Ja. Wenn wir sehr positiv sind, kannst du das andere reininterpretieren. Aber ich glaube, man sollte jetzt das beides nicht aufbürden.
Ja, das ist ja eh klar, weil nämlich dann, also wenn sich nämlich nach dem Trainerwechsel gar nichts ändern würde, dann wäre es auch sehr, sehr komisch. So, du hast ja meistens immer so zumindest am Anfang ja einen kleinen Aufbruchseffekt, vielleicht auch eine Größe und so.
Also ich glaube, was man zumindest, und nicht, dass ich daran gezweifelt hätte oder dass es irgendwie ein Thema wäre oder so, aber man hat schon auch gemerkt, dass die Mannschaft sich voll auf diese Trainerin auch einlässt, dass das voll funktionieren kann, auch für die Zukunft. Also das war, finde ich, ein super Miteinander, wenn du irgendwie auch die Torjubel gesehen hast, wie zum Teil irgendwie, wenn die Kamera auf die Bank schwenkt oder irgendwie sowas. Dass das auf jeden Fall volle Akzeptanz und alle hinter diesem Weg irgendwie gestanden sind. Das hat mich auf jeden Fall nochmal, ja, zumindest positiv beeindruckt. Und ich finde auch, du hast in allen diesen Aufnahmen, Interviews, wie auch immer, einfach gemerkt, wie viel es Sabrina bedeutet und wie sie es aber trotzdem nicht nur das Fachliche, sondern auch das Drumherum extrem gut meistert.
Das ist immer gerade gesagt, dieses Bedeuten, also diese unglaublich positive und sympathische Ausstrahlung ist halt auch einfach mal was, was ganz Nettes für unseren Verein. Ja. Also der Gegenentwurf zu Thomas Oral.
Extrem formuliert kannst du ja tatsächlich so sagen, also diese Humba nach diesem Würzburg-Spiel war wirklich die unangenehmste und wahrscheinlich größte Herausforderung für sie.
Dafür hat es sehr souverän gemacht.
Sehr souverän. Aber du hast ja auch schon angemerkt, dass es sehr, sehr unangenehm war.
Das hat sie nicht nur angemerkt, das hat sie explizit gesagt. Aber leider muss man durch. Ja, so ist es im Leben. Und nicht nur kann ich nur die positiven Dinge mitnehmen, man muss auch die Humba nach dem Pokalsieg anstimmen.
Und sowas kommt aber ja auch nicht von ungefähr. Also das ist ja schon auch nochmal ein ganz, ganz klares Zeichen auch der Fans, dass dieser Weg auch sehr stark befürwortet wird.
Definitiv, das ist ein ganz guter Punkt auch nochmal, weil ich fand nämlich in den ersten beiden Spielen, du warst ja nicht da, aber in den ersten beiden Heimspielen, es war komplett neutral. Es wurde einfach weder positiv noch negativ irgendetwas in dem Stadion quasi kundgetan, was ich halt interessant fand. Und dafür war jetzt aber auch dann die Reaktion in dem Würzburg-Spiel und auch das auch schon vor, also schon lang vor dem gewonnenen Spiel, von Anfang an erste Minute in diesem Spiel die positiven Äußerungen auf Seiten der Fanszene schon eindeutig.
Aber ist ja vielleicht auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass man sagt, man hängt das gar nicht höher, als es sein muss. Man gibt auch erstmal einfach den Platz zum Atmen oder stellt jetzt vielleicht auch gar nicht so unnötig in den Mittelpunkt. Das haben die Medien viel genug gemacht und feiert dann, wo es vielleicht dann auch einfach angebracht ist.
Jetzt hast du es gerade schon mal gesagt. Also das Eingangswort, also wir sind natürlich jetzt an einem Punkt, an dem wir aufnehmen, am Montag, den 3.6., ich sag's nochmal. Und vielleicht wissen wir schon mehr, bis ihr diese Folge hört. Das wäre natürlich ungünstig. Aber trotzdem hast du es gerade schon angekündigt. Ja, du wärst sicherlich jetzt auch der Meinung, das kann auch zukünftig was werden. Wie geht's denn jetzt weiter? Mal unabhängig davon, also eine Seite natürlich, was hätten wir gerne, die andere Seite ist, was ist realistisch, was passiert.
Ja, schwer zu sagen. Also ich hätte tatsächlich in diesem Überschwung der Gefühle nach diesem grandiosen Toto-Pokalsieg, über den wir jetzt gar nicht näher gesprochen haben, aber ist vielleicht auch gut so.
Wir haben ihn gewonnen. Keiner fragt, wie. Wir haben ihn gewonnen.
Ja. Habe ich gesagt, also eigentlich kommt man nicht drum rum, Sabrina jetzt den Cheftrainerposten zu geben. Da würde ich jetzt schon noch mal ein bisschen zurückrudern, wenn ich ehrlich bin. Also man kommt mit Sicherheit drumherum, wenn man jetzt so ein bisschen die Presse auch verfolgt, dann scheint es ja, weiß nicht, was habe ich gelesen, 90 Bewerbungen zu geben. Gar nicht gewusst, dass es 90 freie Trainer in Deutschland irgendwie gibt.
Na ja, gut, das sind wie die, die dann irgendwann hier von ihrem Cousin so ein Video, das sie auf YouTube gestellt haben, einen Profiverein schicken, damit der mal ein Probetraining bekommt. Ja. Von Wacker Stein bis Felix Magath wird da alles dabei sein bei den Bewerbungen.
Ja, also es ist ja jetzt, du bist jetzt genau an dem Punkt, wo du halt irgendwie auch tatsächlich irgendwie abwägen musst. Mein Herz sagt, ja, geh den Weg weiter, jetzt hast du ihn angefangen, jetzt hab auch den Mut, ihn irgendwie weiterzugehen. Andererseits ist natürlich schon so der Ausblick jetzt auf die dritte Drittligasaison in Folge, die in der, ich habe heute hat der Donau irgendwas geschrieben, Peter Jackert hat den Aufstieg als Ziel ausgegeben.
Ist Peter Jackert jetzt wieder lauter geworden?
Vielleicht hat Peter Jackert die Finanzen gecheckt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es natürlich dann schon eine in einem Umfeld FC Ingolstadt, der immer irgendwie so mitschwingt, dass da schon eine gewisse Aufstiegshoffnung dabei ist, schon erstmal ein gewisser Druck in der Saison dann wirklich aufzusteigen. Dann kommt finanziell dazu, dass du sagen musst, klar, du hast irgendwie Strafzahlungen erstmal, weil die Trainerin dann nicht die Lizenz hätte. Andererseits kannst du sagen, und Haching hat die auch stemmen können, dann müssen wir das auch irgendwie machen. Wobei,
ich glaube, das genau. Also man muss so lange Strafen zahlen, bis sie zur der Lizenzschulung zugelassen ist?
Ich weiß es nicht genau. Oder bis sie es hat, aber dann wäre es
dann wär's lang.
Schon lange. Ja. Also dort vermuten wir mal, dass es bis zur Zulassung ist, die ist im Januar. Ich denke schon, dass davon auszugehen ist, dass sie da einen Platz hat. Also der Lehrgang startet im Januar. Ja.
Also, weil sie ist, also ich glaube, in irgendeinem Pressekonferenz hat sie gemeint, dass im August eine Bewerbungsphase ist oder so. Also
wahrscheinlich für den Start des Lehrgangs im Januar dann. Und dann dauert er 14 Monate. Das heißt, du hast dann natürlich schon, ich glaube, da ist monatlich irgendwie eine Präsenzphase oder sowas. Das heißt, gerade in der Rückrunde, in der extrem langen Saison, wo auf jeden Fall immer Höhen und Tiefen dabei sein werden, einfach eine Trainerin, die ausfällt, oder nicht ausfällt, aber zumindest nicht voll da ist. Ja, und dann kommt natürlich halt einfach irgendwie so das Wissen auch dazu, dass ja, sie irgendwann mit Sicherheit unsere Cheftrainerin werden sollte, aber vielleicht auch noch genug Zeit ist dafür.
Ich ringe halt auch total mit mir aus denselben Gründen, weil ich mir denke, du musst halt vor dem Weg absolutes Commitment geben als Verein. Und das heißt quasi, du müsstest jetzt einloggen und du musstest eigentlich durchziehen, bis diese Lizenz durch ist. Und vor dem Hintergrund, naja, wie sieht es eigentlich finanziell mit aus? Können wir es uns erlauben, irgendwie jetzt noch 2 Jahre dritte Liga zu spielen? ist das halt ein Interessenkonflikt in sich.
Also da spielen dann auf jeden Fall die Aspekte von euch eine Rolle, aber es spielen auch noch dann ein, zwei andere eine Rolle, wo ich schon sagen würde, aber wer kann dir dann garantieren, also garantieren sowieso nicht, aber wer erhöht dir denn die Wahrscheinlichkeit, dass du von der dritten Liga in die zweite aufsteigst? Weil das ist ja mit Rehm und mit Kölner, mit Trainern, die diese Ligen kennen, hat es ja auch nicht geklappt. Und wir waren ja schon mal bei dieser Diskussion, wo wir gesagt haben, ja, welche Art von Trainer ist hier überhaupt erfolgreich? Oder wen wünscht man sich nach den Erfahrungen mit der Vielfalt an Oral, Petzold, dann?
Ich glaube, es geht ja in die andere Richtung. Also ich glaube, weder Martin und mir geht es, glaube ich, auch nicht darum, dass wir uns jetzt nicht zutrauen, dass Sabrina auch aufsteigt. Ja, null. Sondern eher, du willst nicht in die Situation kommen, die wir vorher diskutiert haben. Du merkst, dir geht das Saisonziel flöten.
Also das meinst
du, und du müsstest jetzt reagieren. Und wenn jetzt Sabrina da ist und du merkst, dir gehen die Saisonziele flöten, und entweder du willst auf keinen Fall reagieren oder du kannst auch irgendwie nicht reagieren,
ja.
Das würde halt dann so die Zielsetzung konterkarieren. Das ist so eher Angst habe. Also ich traue es ihr auch hundertprozentig zu, dass es funktionieren kann und dass sie aufsteigen kann. Aber ich glaube,
die
Drucksituation, in genau. Die du dann durchkommst,
also das meinte ich, also ich dachte, okay, verstanden. Ich dachte, ihr meintet auch die Drucksituation, also quasi, du musst eigentlich aufsteigen.
Ist für und mich das ist dann auch, und Martin kann natürlich gerne seine.
Das und dass man dann quasi schon mit so einer hohen Erwartungshaltung in die Saison geht, wo man dann sagt, hier, man ist relativ schnell auf dem Prüfstand so ungefähr.
Ich glaube, es sind beide Drucksituationen irgendwie absolut legitim, aber was du ansprichst, Bene, ist natürlich schon auch. Die umgekehrte Frage ist genauso berechtigt. Also, wer wäre denn ein Trainerkandidat, wo du sagst, da würde ich jetzt guten Gewissens sagen, okay, dann geht Sabrina nochmal einen Schritt zurück in die U19 und wenn ihre Zeit gekommen ist, dann kommt sie.
Also, aber wann kommt sie dann auch?
Genau,
erstens das.
Ja, genau, selbst wenn du jetzt aufsteigst, dann ist es irgendwann in der zweiten Liga im Best Case. Keine Ahnung, ob das besser ist, aber es geht auch um das Wohl des Vereins. Andererseits noch eine vierte, dritte Liga-Saison ist auch nicht besser dafür. Also
und vor allem, was halt schon wirklich ist, und das ist noch, seid ihr schon kurz darauf eingegangen, aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen auch. Also haben wir immer mal wieder bei Trainern auch, gerade in den ersten zwei Ligen mitbekommen und so weiter, wenn die Trainerlizenz gerade noch machen mit diesen Präsenzphasen und so weiter, das ist schon eine also krasse auch Belastung auf dem Trainer selbst und das dann so zu managen und gerade wie ihr sagt, dann in heißen Phasen, wo es dann wirklich in der Saison dann um alles geht, also das darf man auch nicht unterschätzen und drum, ich bin da so im Zwiespalt, weil man da sagt, also das dessen bewusst, Das wird wirklich einiges, oder da würde dann einiges kommen, aber dann umgedreht wiederum, also welche Art von Trainer will man denn? Also man hat es jetzt versucht mit quasi, sag ich mal, dem erfahrenen Trainer, der die dritte Liga kennt, der vielleicht auch wie Rehm schon aufgestiegen ist und wo wir Alex sagen, ja, das ergibt auf dem ersten Blick Sinn und also das scheint in sich schlüssig. So, das hat aber ja alles nicht geklappt. Und da tendiere ich dann schon dazu, dass ich sage, hey, lass den Versuch wagen, aber natürlich mit dessen bewusst, dass das auf keinen Fall einfach wird. Und dann, wie du auch sagst, Marco, dann braucht es eben auch das klare Commitment und dann muss die Erwartungshaltung und alles von vorne klar sein.
Ich drehe es mal so um. Also ich will für meinen Verein Sabrina als Trainer. Ich weiß aber nicht, ob ich für Sabrina jetzt gerade den Verein...
Absolut, absolut, absolut.
Da habe ich mehr Bauchschmerzen, glaube ich. Ich bin mir ja sicher, dass ich...
Also, das merke ich natürlich bei mir auch, wobei man, glaube ich, schon aufpassen muss, dass man nicht in so einen Beschützerinstinkt irgendwie verfällt.
Nein, null, aber das ist also, ja genau dieses... Das ist ja genau... Jetzt geht man vollkommen unabhängig von der Person. Genau vor dem Hintergrund, was Bene ja vorher sagte. Wen willst du für uns als Trainer? Nicht die Person, sondern wer ist das? Und genau das erfüllt... Aus der eigenen Jugend, extrem sympathisch, extrem gut, was irgendwie auch das Fachliche angeht, Erfolg gehabt mit Jugend, total verankert mit der Jugend und unabhängig von der Person, ist das genau das Trainerprofil, das ich mir vorstellen würde für meinen Verein.
Und vor allem...
Personenunabhängig. Und das will ich auch nicht... Und da sage ich halt, das will ich und das soll so funktionieren und das soll so bleiben. Und jetzt sage ich mir nur, Ich möchte ein Szenario, in dem das funktioniert und so bleibt.
Gut, das wirst du nie bekommen. Also nochmal zu deinem einen Aspekt, absolut. Und das glaube ich, also weil wir haben ja auch so von der Lethargie oder von Ambitionslosigkeit gesprochen. Und ich meine, da kennt jedes Umfeld noch also zigmal besser als ich. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch wieder so eine Art dann Aufbruchstimmung erzeugt, dass du sagst, ja, weil nämlich, also man hat ja auch mal von den Werten gesprochen oder vom Manifest und so weiter. Und das ist es ja, dass man sagt, hey, in der Region verankert und dann irgendwie Fans und Mannschaft und Verein, also ein Zusammenhalt. Und das kann ich mir nehmen schon, also dann sehr, sehr gut vorstellen. Und das andere ist dann, Marco, nochmal von dir, dieses Szenario, da habe ich auch drüber nachgedacht, das hast du halt nie. Und da ist es dann schon so, wo ich sage, wahrscheinlich ist das auch jetzt dann sinnvoller, vielleicht jetzt das schon zu machen, auch wenn es eine Drucksituation ist, weil dritte Liga ist dann immer auch nochmal was anderes als die zweite Liga, wo nochmal ganz andere mediale Aufmerksamkeit und alles drauf ist. Und da hat man ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass man dann gesagt hat, damals mit Petzold, der Aufstieg war von einem anderen Trainer, so, dann kommst du in eine neue Liga, du spielst direkt gegen den Abstieg, da ist es ja auch nicht einfacher. So, und darum könnte ich mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, Aufstieg oder aufstiegsambitioniert, weil nämlich, wenn man dann vielleicht jetzt rausgeht und dann sagt, am Ende wird man dann halt Fünfter, aber die Mannschaft spielt einen guten Fußball, dann wird ja auch keiner sagen, ja, das ist jetzt ein absoluter Misserfolg und wir müssen da quasi den Trainerposten nochmal wechseln.
Das ist ein guter Punkt, weil das ist ja genau das, was damals hattest du halt null dieses 100%ige Commitment.
Ja, ja.
Weil du ja auch im Nachhinein schon dann gehört hast und gemerkt hast, dass man sich im Verein ja nicht mal irgendwie 100% committen konnte auf Petzold. Also deswegen war das damals einfach schon von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt. Klar hätte das super funktionieren können, dann wäre alles gut gewesen. Aber es gab nie dieses Commitment, deswegen war es nach 10 Spielen vorbei. Und das muss auf jeden Fall, das Commitment muss 100%ig da sein.
Ja. Absolut. Und diese Stimmung, die du sagst, oder Aufbruchstimmung, ist schon ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch. Und ich, wenn ich jetzt so ein bisschen die Donaukurier-Berichte, welche Namen da irgendwie im Umlauf waren, gelesen habe, dann weiß ich nicht, ob ein Kostar und Jajic und ein Ilya Grujew, die irgendwie noch so in, klar, nichts gegen Grilic Kontakte, aber also einerseits sind die für mich die gleiche Person und zum anderen, ja, also lösen die bei mir nichts aus.
So. Ja, das kann auch, und genau das kann ja auch dann jetzt direkt wieder backfallen. Jetzt kommt dann irgendwer, von dem du denkst, weiß ich nicht, und eigentlich hätte ich es jetzt geil gefunden.
Du bleibst in dieser Lethargie.
Ja, ja, beziehungsweise fällst du ja auch noch hinten rum. Also wahrscheinlich sind wir es, wie du schon sagst, wir sind biased. Es wird nicht jeder, der irgendwas mit den Chancen hält, wird genauso euphorisch darüber sein, über die Situation mit Sabrina wie wir. Aber diejenigen, die es sind, die werden natürlich jetzt erst recht sagen, wenn dann irgendwer anders kommt, toll, jetzt ist es der. Und ich weiß jetzt schon, dass wenn das nicht gut läuft mit der, dass ich direkt wieder so eine Fresse habe, wenn es wieder scheiße läuft, dann würde ich wieder sagen, ja super, hätten wir uns gleich sparen können, der nächste Klappspaten, der sich null mit dem Verein identifiziert, der wieder nichts bringt, der gewinnt den nächsten Testrot-Award für diese größte Verschwendung von 700.000 Euro, was auch immer. Und da habe ich auch keinen Bock drauf, dass du halt diese Aufbruchstimmung ins Gegenteil verkehrst.
Ja, aber da hast du noch extra auch einen wichtigen Punkt, das ist es ja, dass du dann nämlich, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt und dann läuft es vielleicht nicht so gut, dann hat man immer aber sofort, ja, aber wieso denn nicht Sabrina jetzt wieder direkt?
Das ist wie mit Funk und Ponat letztes Jahr, wo dann irgendwie alle dachten sich, boah, Ponat,
ja, oder,
ja, und dann macht Funkenbock und denkst du, warum denn eigentlich nicht Ponat?
Also was man auch also mitbekommen hat, das war ja zum Beispiel auch aus dem Profifußball bei Dortmund. Da war es ja mit Terzic auch so. Ja, aber da steht eigentlich schon einer bereit und es war klar, der wird dann irgendwann Trainer und dann ist natürlich sofort bei jeder Krise und so ist die Frage, ja, wird jetzt der Trainer entlassen und so weiter, reagiert man jetzt darauf? Und das ist dann auch für einen möglichen neuen Trainer natürlich auch keine, oder einen möglichen neuen anderen Trainer keine einfache Situation.
Zum nutzlosen Terzic mit unserem Trainertalent verglichen. Naja, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, also heißt, wir sind uns alle so ein bisschen uneins, oder? Also alle irgendwie, ja, wäre geil, aber so richtig.
Ja, ich glaube, also die Tendenz ist ja schon sehr eindeutig. Ich meine, dass wir schon.
Dass wir es gerne hätten, ja?
Genau, ja, aber ich tendiere auch dazu, also unter den Aspekten, wie gesagt, da spielen noch ein paar andere eine Rolle, dass man sagt, ich würde es versuchen. Unter den Aspekten, was wir jetzt von außen kennen.
Ich meine, es wurde ja dann eh auch bekannt gegeben, dass irgendwie, ich glaube, zwei Co-Trainer oder aus dem Trainerteam irgendwie den FC Ingolstadt verlassen. Das heißt, es wird ja auch im Co-Trainerteam so oder so noch Ergänzungen geben. Natürlich ist es irgendwie da auch denkbar, dass du dir gerade für diese Zeiten, wo dann möglicherweise Sabrina nicht vor Ort wäre, nochmal Kompetenz, Erfahrung, was auch immer irgendwie ranholst, was einfach dem Verein als Ganzes irgendwie nutzen kann. Wie auch immer die dann aussehen, habe ich jetzt kein Beispiel dafür. Hermann Gerland wird es wohl nicht machen, aber
Felix Mann.
Ja, weiß ich nicht.
Der sucht doch einen Job, hat er gesagt. Und jetzt haben die den Company genommen da in München und ihn hat keiner gefragt.
Ja, oder was natürlich, also was natürlich absolut, dass du das sagst, du löst es über einen Co-Trainer in der Zeit. Also du brauchst halt in diesem Vereins-Setup quasi so eine Stabilität, dass du das gewährleisten kannst. Und da ist natürlich sowohl auf sportlicher Ebene als auch dann bei GF, als auch dann quasi in den operativen Strukturen. Das muss halt alles gewährleistet sein.
Ja. Und wie deuten wir jetzt die Signale des Vereins? Bisher heißt es ja quasi nur, man wird sich zusammensetzen und reden, oder?
Ich finde so, die letzten Tage hat jetzt mein Gefühl, aber natürlich gesteuert durch irgendwelche Berichte, schon Richtung, es wird jemand Externes ausgeschlagen. Es hieß ja dann irgendwie, es wird mit Tommy Stipic verhandelt. Das fand ich irgendwie die wildeste Meldung von allen. Also nichts gegen Tommy Stipic als Person, aber also das hätte mich jetzt irgendwie dann doch auch einfach fachlich sehr überrascht, wenn ich ehrlich bin. Heute, glaube ich, kam jetzt irgendwie die Info, dass es nicht wird. Ja, ich weiß nicht, Tobias Schweinsteiger ist noch irgendwie jetzt rumgegeistert, irgendwie mal kurz. Das fände ich eigentlich ganz interessant, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, also so das Gefühl sagt mir, das, was wir gerne hätten, wird es dann vielleicht auch nicht.
Also wenn es dann externer wird, dann... Aber genau, also dann würde ich auch schauen, dass man wirklich so einen Typen wie zum Beispiel Tobias Schweinsteiger holt, dass man sagt, auch jemand mit jungen, innovativen Ideen, weil zum Beispiel, was du ja vorher genannt hast, also Kostas Sunjalić und so weiter, so eine Art Trainertyp würde ich jetzt in dieser Situation auf keinen Fall holen.
Tuchel wird frei? Ist dir nicht jung genug, nicht fresh, nicht urban, nicht fluid?
Ja, oder man könnte ja auch auf Klopp warten.
Ja, beispielsweise. Ja. Nee, aber die Signale reden.
Von Sabrina.
Ich fand ehrlich gesagt schon ab dem Punkt nach dem Würzburg-Spiel auch, ich finde halt dieses, es wurde schon sehr auf die Bremse getreten. Also sehr, ja, man wird sprechen. Ich finde, wenn es wirklich positive Signale in die Richtung gibt, hätte ich mir eigentlich auch vorgestellt, dass das Wording anders ist, als es war. Deswegen habe ich eigentlich schon ab dem Punkt nach dem Spiel auch gesagt, naja, das klingt für mich nicht so, als wäre jetzt das in greifbarer Nähe, dass man sich da einig wird.
Aber ganz ehrlich, also das ist doch genau wichtig, dass du jetzt nicht auch sofort einen Schnellschuss triffst, sondern dass du, wir haben gerade von der Situation gesprochen und den vielen Aspekten, die da eine Rolle spielen, dass du dir das also sehr klar erstmal ein paar Tage Zeit nimmst und das wirklich noch also in den Details analysierst, weil was wir ja gesagt haben, wenn, dann musst du wirklich so ein Setup schaffen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu maximieren.
Ja, das ist ja nur mein Gefühl. Das ist für mein Gefühl, wenn da was näher wäre, hätte man es anders kompensiert, aber klar, dass man jetzt nicht unnötig Hoffnung schürt in irgendeine Richtung oder Erwartung schürt, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ja, unser Wunsch ist klar, wir wissen nichts und vielleicht wissen wir was, bevor ihr die Folge hört. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Trainerausbildung geredet. Was ist denn mit dem Kader? Es wird jetzt ja irgendwie, bisher ist ja die Ansage, es wird keinen großen Umbruch X zum 15. Mal geben, sondern der Kader wird punktuell verstärkt. Wie sieht er das?
Ich glaube, ich sehe es alternativlos. Also, weil du einfach nicht allein schon durch Vertragsstrukturen nicht jedes Jahr einen Umbruch haben kannst, dafür müsstest du zu viele dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, Ablöse generieren oder was auch immer, was halt einfach bei Drittliga-Vereinen jetzt, glaube ich, nicht so gang und gäbe ist. Deswegen, ich bleibe auch dabei. Ich bin Grilic gegenüber sehr neutral eingestellt, erstmal auch was seine Arbeit betrifft. Aber ich ich bleibe dabei, dass mir dieser Kader zu wenig Angriffspunkte gegen ihn und seine Arbeit liefert bisher. Also deswegen auch vorher, wie wir gesagt haben, mit Kölner und Grilic. Meines Erachtens ist das Verfehlen der Saisonziele dieses Jahr schon sehr stark auf Kölner zurückzuführen, weil dieser Kader hat schon Hand und Fuß für mich grundsätzlich. Klar, man kann über Einzelne sprechen, aber dass nicht jeder Neuzugang sitzt, davon muss man einfach erstmal grundsätzlich ausgehen. Und insofern hat der Kader für mich schon Sinn ergeben. Und jetzt um den Bogen auf das, was jetzt quasi die neue Saison ist, da gibt es Baustellen, da sind aber auch meines Erachtens jetzt schon irgendwie wieder welche adressiert worden. Wir haben einen Linksverteidiger geholt, einen Rechtsverteidiger. Von meiner grundsätzlichen Skepsis gegenüber Moritz Seifert, mal ganz abgesehen, und Leon Kubala spreche ich gar nicht erst, ist, glaube ich, Linksverteidiger erstmal eine sinnvolle Position. Aber man hat auch insgesamt gesehen, dass wir auf den Außenverteidigerpositionen insgesamt auch dünn aufgestellt waren, als es da mal irgendwie ein bisschen Verletzungen gab. Und die andere Position ist dann Sturm, wo auch irgendwie klar ist, da wird jemand gehen. Das frühzeitig zu adressieren, finde ich auch erstmal sehr, sehr sinnvoll. Auch mit einem ähnlichen, Bieter, wenn man so will, nämlich aus der Regionalliga, aber da sehr verlässlich getroffen. So.
Wieder viel geredet. So. Ja, Yannick Mause wird höchstwahrscheinlich gehen. Gröning bleibt. Ja. Ansonsten ist über Abgänge ja nicht so unglaublich viel bekannt, außer dass der Schröck geht und Logichi.
Genau.
Haben wir irgendwie die Befürchtung oder Ankündigung, dass noch irgendwas abgehen könnte? Was ist so ein Testrota ist, da bewegt sich nichts, oder?
Nee, so hat meines Wissens noch Vertrag. Also, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, dass Ponat würde mich einfach von dieser ganzen Kaderstruktur, was die Nachwuchsregelung und so weiter, die Verlängerung von Dela und so angeht, würde mich einfach überraschen, wenn Ponat bleibt.
Also es würde dich überraschen, wenn er bleibt?
Ja. Zumal wir auch, glaube ich, letztes Mal irgendwie auf Transfermarkt gesehen hatten, dass sein Vertrag angeblich ausläuft. Ich meine, ist irgendwie dann schon merkwürdig, dass er einfach jetzt nicht verabschiedet wurde. Aber sei es wie es ist, wird schon irgendeinen Grund haben und werden wir noch früh erfahren. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal, ja, vielleicht irgendwie dann, klar, wird dann, glaube ich, geschrieben, als irgendwie der Rechtsverteidiger bekannt gegeben wurde, ja, wird wahrscheinlich dann irgendwie für Thomas Rausch oder Udogu irgendwie mal wahrscheinlich eng. Auch im Duka bin ich gespannt, ob da vielleicht auch nicht noch irgendwie eine Laie mal Sinn macht. Dann bräuchtest du auf jeden Fall noch irgendwie einen Innenverteidiger, wenn Schreck quasi auch noch weg ist. Was ich insgesamt auch begrüßen würde, wenn man da vielleicht nochmal jemand auch, der vielleicht sogar Stamm spielen könnte, holen würde.
Was wir im Kader ja gar nicht so richtig haben, liegt sicherlich auch an dieser ursprünglichen Fünfergärten-Idee, ist so offensive Flügelspieler, die so ein bisschen Tempo reinbringen. Also Bellemé war ja der eine quasi, der da so, den du mal als Umschaltspieler irgendwie bezeichnen könntest. Ist das was, von dem er sagt, da müssen wir unbedingt mal was nachlegen? Oder kann man auf diesem Auge blind bleiben? Und reicht ein, wir haben einen Seifert, der eigentlich ja gar nicht Linksverteidiger ist, sondern eigentlich eher offensiver, aber jetzt auch nicht das Tempo hat. Wir haben den Kostli.
Also eine Verstärkung in dem Bereich,
Tempo
im würde ich sehr, auf jeden Fall sagen, sollte man sehr, sehr gerne nehmen. Bloß das Thema ist halt, dass das ein Profil ist, das fast jeder Verein sucht. So. Und da muss man dann schauen, was sind die finanziellen Mittel und was ergibt
das. Der muss ja gar nicht Tore schießen können, der muss nur schnell laufen können.
Okay, ja, dann, also...
Ja, das findest du, glaube ich.
Also dann
wir hatten Colin Kwaner und so hatten wir auch schon.
Also dann gehen wir einfach zum MTV in die Leichtathletikabteilung und...
Beispielsweise.
Nee, wir haben einen aus der Volleyballabteilung, also insofern...
Der kann laufen. Nee, ernst gemeint. Also ist
nein, klar, auf jeden Fall. Also gerade Flügel, gerade Tempo, 1 gegen 1. Aber wie erwähnt, es ist halt ein Profil, das halt auch viele Vereine suchen. Und da musste man dann schauen, was dann da machbar ist und was dann natürlich noch kommt. Und das ist ja dann auch wieder, man muss halt auch die Trainerfrage klären. So, welchen Spielstil hat dann der neue Trainer oder die neue Trainerin? So, weil nämlich davon hängen natürlich auch so ein paar Schwerpunkte ab, weil es ist auch nicht unbegrenzt Budget vorhanden und dann sollte man es halt schon möglichst zielgerichtet einsetzen.
ist der wer aus der Jugend, der dir in den Kopf kommt, Martin? Weil das ist ja so, wenn du gerade sagst, okay, vielleicht brauchst du gar nicht den Spielstil, also ich sage, ich brauche die unbedingt als Stammspieler, aber vielleicht kann ich ja irgendwen in den Kader ergänzen, den ich dann, wenn ich es brauche, reinschmeißen kann. Weil aktuell würde ich sagen, brauche ich es, kann ich da wenig reinschmeißen.
Wisch mich jetzt natürlich mega auf den falschen Fuß.
Ja, da, genau deswegen habe ich dich doch angesprochen, Martin.
Nee, natürlich ist ja irgendwie klar, dass jetzt irgendwie Drakulic und Zeidler, die schon ein bisschen reinschnuppern durften irgendwie in der Rückrunde, da mit Sicherheit irgendwie Kaderplätze auch bekommen werden, wobei sie, glaube ich, auch beide dann weiter noch A-Jugend spielen dürfen. Diese haben, glaube ich, schon eine gewisse Grundschnelligkeit, sind aber auch für mich eher dann Stürmer. Tatsächlich fällt mir jetzt, wenn ich an die U19 denke, dann weniger jemand für die Außenbahn ein. Also ich glaube, dass Emre Gül auf jeden Fall mit in den Kader kommen könnte, wobei das vielleicht auch dann einfach noch eine Zeit lang in der Bayernliga irgendwie Sinn machen würde. Und ansonsten vielleicht eher auch noch bei den Innenverteidigern oder so.
Gute Überleitung. Weil wir haben gerade schon mal gesagt, naja, gut, Außenverteidiger sehen wir schon, Baustelle, haben wir schon ein bisschen was gemacht, Stürmer geht wer weg, da haben wir jetzt auch schon mehr geholt. Was machen wir mit unserer Innenverteidigung? Es ist ja nicht so, als hätten wir zu wenige. Die Frage ist halt nur, werden wir damit glücklich?
Also ich bin, vielleicht bin ich zu skeptisch, aber also ich bin insgesamt auch jetzt in den letzten Spielen nochmal einfach davon überzeugt worden, dass ich, glaube ich, in diesem Leben kein großer Fan mehr von Lorenz Malone irgendwie werde.
Lorenz Malone, das klingt auch wie so.
Das ist
Schlafparalyse-Dämon.
Das ist mir einfach zu langsam und zu, weiß nicht, also zu hoher Wendekreis irgendwie. Also
ich finde tatsächlich inzwischen auch noch Lorenz noch schlimmer als Malone. Obwohl ich das, glaube ich, zur Winterpause nicht gesagt hätte. Aber ich finde auch beide einfach enttäuschend. Einfach enttäuschend. Vielleicht kannst du da mit einem arbeiten. So dieses Hummels-Prinzip. Dass halt einer, der jetzt ein bisschen langsamer in allem ist, da geht, weil das halt irgendwie in dem Gesamtkonstrukt funktioniert. Aber dann ist eben nicht die Frage, warum spielt eigentlich Svetinovic nicht?
Ja, also die Frage stelle ich mir auch öfter. Aber es wird auch seine Gründe irgendwie haben. Also
definitiv.
Aber das stärkt mich eher so ein bisschen in der Meinung, dass wir da vielleicht nochmal einen Stammplatzkandidaten irgendwie bräuchten und jetzt nicht darauf vertrauen, dass die zwei, die schon mal zweite Liga gespielt haben, da die ideale Lösung sind. Gerade vielleicht auch, wenn du irgendwie höher stehst und irgendwie öfter mal auch irgendwie einfach in ein Laufduell oder so musst, dann habe ich da einfach keine so ruhigen Nächte. Ich bin.
Ja, oder wenn du doch einen Gegner hast, der jemanden hat, der ins 1 gegen 1 gehen kann. Weil da sieht ja dann auch die Kombination auf der linken Seite aus Seifert und die nächste Bastion ist dann Lorenz. Immer nicht so unglaublich gut aus, wenn jemand einen Übersteiger kann. Deswegen, ich finde auch, also das ist schon auch nochmal richtige Schwierigkeit. Also,
du musst nur
auf dem Papier muss halt sagen, nein, da haben wir halt mit Lorenz und Malone eigentlich schon richtig was stehen.
Genau, du musst halt auch schauen, was dann da machbar ist. Und weil nämlich, wie ja schon also erwähnt, der ganz große Umbruch kann es hier allein schon aufgrund der Vertragsstruktur nicht werden.
Ja, aber das ist ja kein großer Umbruch, wenn du mir jetzt einen Innenverteidiger
holst. Nö, absolut.
Schneller als 5 km/h laufen.
Nee, absolut, dass du da noch einen holst. Also das ergibt auf jeden Fall Sinn. Also selbst wenn du dann mit Viererkette spielst, also wie erwähnt, könnte ja auch sein, dass man mit Dreier-, Fünferkette spielen will, dann brauchst du sowieso einen. So. Und deswegen hängt halt das auch so ein bisschen ab, mit welchem System der neue Trainer die neue Trainerin spielen will.
Ja, heißt, die Baustellen sind überschaubar, aber sie sind da, würde ich mal behaupten.
Aber ich habe tatsächlich auch so das Gefühl, dass man die schon auch identifiziert hat. Ja. Also klar, ich glaube, als Fan wünschst du dir immer, dass du irgendwie dann noch einen Top-Stürmer und noch einen Top-Innenverteidiger besser haben als brauchen.
Die würde
halt wahrscheinlich dann auch nicht so realistisch, dass wir jetzt da Top-Spieler am Nass holen. Aber
und jetzt stelle ich dann die Frage, auf die alle gewartet haben auf Twitter. Ist Gröning der neue Mause?
Also er hat tatsächlich in jedem Spiel unter Sabrina getroffen. Weiß nicht, wem das aufgefallen ist, aber ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen kritisch gesehen die letzten Folgen immer mal wieder. Gesagt,
ich auch, ich werde dafür auch regelmäßig gebasht auch.
Aber also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass er verlängert hat und bin der Meinung, ja, was ihn zumindest auf jeden Fall auszeichnet und was auch Mause vor allem in den Hinrunden ausgezeichnet hat, ist schon, dass er da steht, wo ein Stürmer stehen muss, dass er nicht so viele Chancen für ein Tor braucht. Das muss man ihm zugutehalten. Ich glaube, er hat jetzt eine Torquote von 82 Minuten pro Tor in der Liga. Dazu noch, glaube ich, zweimal im Tore-Pokal getroffen. Also, ja, ich sehe ihn auf jeden Fall als Stütze in dieser Mannschaft. Ob er immer nur starten muss, werden wir sehen. Ich meine, im Endeffekt hast du ja jetzt schon mit einem neuen, doch relativ guten Regionalligaspieler, der geholt wurde mit Tim Heike, oder? Plus unserem All-Star Pascal Testroth, dann ja auch irgendwie erstmal drei potenzielle Starter für zwei Plätze. Plus irgendwie dann noch Herausforderer aus der A-Jugend. Was war die Frage?
Ja, die Frage ist, ob er unser Mauser-Ersatz wird und ob es ist. Ich bleibe dabei, was ich letztes Mal auch schon gesagt habe. Ich finde es sehr limitiert insgesamt, aber ein Stürmer, es gab auch andere Stürmer schon, die du 90 Minuten nicht positiv siehst und am Ende machen sie ihre Bude und deswegen ist es ein guter Stürmer. Das bleibt für mich auch dabei. Ich finde, Mause ist immer noch weiterhin, das Spiel in der Hinrunde gesehen, deutlich stärker auch im Assisting.
Aber welcher Stürmer ist denn, welcher Stürmer in den letzten Jahren war denn, wo du gesagt hast, den finde ich uneingeschränkt gut?
Julian Kügel.
Hä? Sag ich ja, aber das ist ja genau der Vergleich, den ich gerade gesagt habe. Also Mause war halt einfach auch in der Vorbereitung in Vorlagen im auch das Spiel eröffnen dann besser, als es jetzt irgendwie ein Gröning ist. Selbst ein Testroth ist natürlich Welten besser, was irgendwie so geht. Aber wenn die sich halt genau so ergänzen werden, wenn du halt einen Gröning nur dafür hast, dass er am Ende den Ball über die Linie drückt und er macht es, ja, go for it, passt doch. Wir haben ja letztes Mal auch schon, da gab es auch und Mintal und Co., die du nie gesehen hast, und am Ende machen sie diese Dinger rein. Das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Ja, mein Kritikpunkt bleibt weiterhin. Solange es nicht der letzte Ballkontakt für das Tor ist, schaue ich lieber weg. Aber solange es läuft, nehme ich ihn. Passt.
Nee, klar, absolut. Also das ist also klar, dass das von dem Spielerprofil halt ein Gröning ein klarer Abschlussstürmer ist, wo du dann in gewisser Weise auch natürlich schauen musst, wie du das Spiel dann darauf ausrichtest. Klar, absolut.
Ja,
und das macht er aber bisher sehr, sehr gut. Also dann irgendwie auch.
Ja, das macht er dann gut.
Wo war das bei dem in Sandhausen war das und so weiter, wo der Torwart dann den Ball fallen lässt und so weiter. Da steht er halt auch direkt neben dem Torwart. So. Und ja. Da ist er dann nicht schon hier weg und, ja. Und Situation ist vorbei, sondern nee, er steht direkt neben dem Torwart und ist dann auch da.
Ja, das ist ja genau, wie ich sage. Also, solange er das so macht und das funktioniert und er sich ergänzt mit dem Rest des Spiels und diese Situationen entstehen trotzdem. Dann ist es ja wunderbar, wenn die Situationen dann irgendwann nicht mehr entstehen, weil du halt einfach irgendjemand hast, der dir da fehlt, vielleicht mal für einen guten Doppelpass oder so, dann ist blöd. Aber solange das läuft, nehmen wir, passt. Dann kann er gerne nächstes Jahr auch wieder Torschützenkönig werden, weil auch das erste Mal, irgendwie ist Mause das erste Mal unser Torschützenkönig. Hatten wir schon mal einen? Hartmann ist es damals nicht geworden, ne?
Also wenn, dann wäre es nur Hartmann gewesen. Ja.
Also aber ich glaube, Hartmann ist es damals nicht geworden.
Also ich glaube, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass er der erste Torschützenkönig ist.
Ja. Okay, jetzt kommen wir mal langsam, weil die sind hier im Blöcken jetzt am Ende, aber was ich eigentlich schon mal fragen wollte, ist, jetzt hat man ja wirklich einen Umbruch letztes Jahr und ich habe mir ja irgendwie die ganzen Neuzugänge aufgeschrieben und mir sind dann immer die Zeilen ausgegangen gefühlt. Nenn mir mal nur aus den Sommertransfers eure Top-positive Überraschung und eure Top-Flop.
Ja, also positiv überrascht haben mich Mause und Kanudic in Teilen. Und trotzdem heißt es nicht, dass nicht die anderen irgendwie nicht auch Stützen für diese Mannschaft waren. Ich meine, waren ja doch wesentlich mehr dann noch irgendwie Stammspieler dabei.
Also ja, aber wenn man wirklich von überrascht sagt, dann ist es Mause. Also und für mich kein anderer, weil von in die anderen hatte man eben auch schon gewisse Erwartungen, weil die aus eben höheren Ligen kamen und so weiter.
Ich würde Sjatinovic dann auch mal in den Raum schmeißen, auch wenn er jetzt irgendwie in der Rückrunde nicht mehr so aufgetaucht ist. Aber da war er schon sehr positiv überrascht in der Hinrunde, vor allem im Vergleich zu den anderen beiden Innenverteidigern. Nur das ist halt dummerweise so ein bisschen abgeflacht inzwischen. Boah, was immer negativ, also negativ, wir haben ja schon ein paar negative Worte verloren heute. Ist dir jenseits von Lorenz und Malone noch jemand besonders negativ aufgefallen?
Ja, gut, also ich meine, der Take, dass jetzt Leon Guevara sicherlich nicht das gebracht hat, wofür er eigentlich eingeplant war, nämlich wahrscheinlich ein Stammlinksverteidiger, ist irgendwie sehr naheliegend. Ja. Ich finde Fröde durchwachsen. Ich glaube, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an die Saisonvorschau, Folge haben wir ihm ja schon eine sehr, sehr hohe Rolle auch irgendwie zugeordnet. Ich finde jetzt nicht, dass unbedingt auf der 6 so das Mega-Problem war, aber er hat jetzt auch nicht mehr geleistet, als man von ihm erwarten durfte.
Bleibt schon ziemlich in Erwartung hinterher eigentlich trotzdem. Ja, auch er.
Ich meine, mir wird ja auch immer so ein bisschen nachgesagt, dass ich so kritisch gegenüber Seifer bin, aber da habe ich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Hoffnung nicht aufgegeben. Also ich glaube schon, dass er auf einem guten Weg ist mittlerweile.
Man muss ja auch immer die Lanze brechen und sagen, ich meine, er spielt halt Linksverteidiger und ist ja nicht als Linksverteidiger wirklich gekommen, oder? Zumindest in die Viererkette.
Ja, aber irgendwann kann man es auch mal
lernen. Aber kann man mal lernen, ja, dann muss er jetzt halt Linksverteidiger sein. Ja? Wenn du den Gröninger auf Linksverteidiger stellst, dann wird er auch nicht nach dem halben.
Nein, aber ich habe mich so ein bisschen, also wir haben jetzt über das Pokalfinale, haben wir jetzt im Endeffekt gar nicht geredet, aber ich meine, im Endeffekt hat ja dann in der ersten Halbzeit dann irgendwie Kostli auf links verteidigt und Deichmann auf rechts. Und ich habe mich dann schon dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, in der Halbzeit, als dann Kostli auf rechts gewechselt ist und Seifert auf links gekommen ist, habe ich mir gedacht, zum Glück ist der Seifert jetzt da, jetzt können wir endlich wieder normal spielen. Also, und das muss bei mir wirklich was heißen. Also.
Ja, gut. Ja, also muss man auch sagen, also diese Idee mit Kostli auf links, das war schon schwierig. Also so gut Kostli auf rechts, ist so schlecht Spieler echt auf links. Das war echt schwierig. Und da ich mal noch rechts gegangen bin, bin ich noch nie irgendwie ein Fan von gewesen. Aber ja, also wir nehmen Seifert jetzt nicht in die Top-Flops auf, willst du damit sagen?
Ja, also ich...
Okay, ja, du bist die Uneins, ja. Hast du noch eine Wortmeldung dazu? Oder sind ja alle Negativbeispiele schon genannt worden?
Also sehe ich ähnlich. Also Guevara ist natürlich zuvor das zu nennen. Und dann, wie erwähnt, an Malone und Lorenz waren einfach deutlich höhere Erwartungen, weil wir gesagt haben, also wir sind davon ausgegangen in der Saisonvorschau, Prunkstück Defensive mit den geholten Spielern. Und das war es dann einfach nicht. Und dann mit Fröde, also wie du schon gesagt hast, da hatte man sich vielleicht auf jeden Fall noch einen Tick mehr versprochen, weil eben mehr als mit der zentrale Spieler geholt wird oder wurde.
Ich glaube, Grau waren viele. Also ich würde bei Grau auch immer noch Deichmann aussehen. Das finde ich auch, ja, passt schon, aber ist ja nicht mal Stammspieler. Das wird immer wieder rausrotiert in und her. Und das ist ja halt wirklich von den Erwartungen gekommen, ist jetzt auch nicht so unglaublich geil. Aber ich glaube, die Negativbeispiele haben wir jetzt irgendwie alle schon ausreichend genannt. Wenn du hast die Worts gerade schon, angesprochen, Martin. Also ich glaube, wie lange sind wir jetzt schon wieder in dieser Folge? Ja, so 1,5 Stunden? Noch länger? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall lang genug. Deswegen, ich glaube, wir trennen gleich einfach nochmal auf und machen die Awards in einer separaten Folge. Also ihr kriegt noch eine Zusatzfolge. So sind wir. So spendabel sind wir. Ich würde nur einen einzigen Punkt jetzt irgendwie für die Folge noch reinnehmen wollen. Und das ist der DFB-Pokal los. Wie zufrieden seid ihr mit dem DFB-Pokal los?
Also, ich finde, man hätte es irgendwie schlechter erwischen können im Sinne von, es ist auf jeden Fall eins der machbareren Lose. Ich meine, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wie viel ist Lauter in der zweiten Liga geworden, aber im Endeffekt
15.
Ja, also möglicherweise dann sogar tabellarisch der Letztplatzierte im Profitopf. Obwohl natürlich vor Jahresfinalist darf man nicht unterschätzen, aber ich glaube, machbar in einem Heimspiel, wenn eine Vorbereitung gut läuft. Und zum anderen trotzdem auch was, wo das Stadion voller ist, vermutlich als jetzt irgendwie in dem durchschnittlichen Drittliga-Heimspiel gegen Verl, dass man dann auch ja, einfach finanziell von der Kulisse profitiert, wenn natürlich auch klar ist, wenn jetzt irgendwie Dortmund oder so gekommen wäre, wäre es nochmal irgendwie nochmal mehr oder voller gewesen wahrscheinlich. Aber Also ich kann mit dem Los eigentlich ganz gut leben. Hätte da ein paar Kandidaten gehabt, die ich wesentlich ungern irgendwie in dem Stadion gehabt hätte. Ich weiß schon, du hast eine gewisse Antipathie gegen Kaiserslautern. Ich weiß nicht, wo die überhaupt herkommt. Aber
das muss man nicht schon wieder damit anfangen.
Ja, hört es einfach nach, Marco.
Hört es einfach nach, wenn du 12 Mal im Podcast erzählt und man die Zukunft... Also jetzt muss ich mich da auch wieder in Rage reden. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal ist dieser Kackverein. Ich freue mich tierisch darüber, dass wir den rausschmeißen. Aber dass die halt auch noch allen Ernstes den Anfang holen. Also, what the fuck?
Sei doch froh, dann ist ja bei uns what zumindest ein Thema. Fuck?
Also, ich meine, wie unsympathisch willst du sein? Naja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Nächstes Jahr steigen sie ab. Wir schmeißen sie aus dem DFB-Pokal. Optimales Los eigentlich. Wirklich. Alles von dem, was du gerade gesagt hast. Gegner, wenn es ein machbares Los gibt, dann das. Und trotzdem ist es halbwegs attraktiv. Warum auch immer.
Ihr habt alle Aspekte eigentlich schon.
Bin ich ausgedrückt so, da. So intensiven Gefühle wie Marco gegenüber Kaiserslautern.
Ich bin immer wieder überrascht, was Marco dann bei manchen Stichworten für Emotionen hervorholt.
Fußball ist Emotion.
Ja, man kann ihn irgendwie einfach anknipsen. Ja.
Und eins habe ich. Wollt ihr noch irgendwas loswerden jetzt ohne die Awards? Zu dieser unglaublich befriedigenden Saison?
Nee, also ich gehe gerade schon gedanklich durch, wie es wäre, wenn Friedhelm Funkel irgendwie Co-Trainer von Sabrina wäre. Ich glaube, es reicht jetzt dann auch.
Ja gut, dann machen wir hier einen Cut. Wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, wann ihr uns hört, aber ihr hört uns und ihr hört uns jetzt auch doppelt, weil es gibt dann direkt ein, zwei Tage später wahrscheinlich die Sonderfolge zu den Awards. Schanzer, schöne Sommerpause, gutes Durchhalten und zwischendurch schöne EM, falls ihr das tiefer verfolgt. Viel Spaß dabei.
Servus.
Service.